Wenn ich eine Wundheilungsstörung habe, ganz eine wichtige Thematik, ja. Eine Wunde kann nur zusammenwachsen, wenn ich die Basis dafür liefere, quasi, ja. Ich sage immer wieder, ich kann kein Haus mit Ziegelsteinen bauen, also ich brauche schon Mörtel dazu, sonst ist die Stabilität nicht gegeben, ja. Also das sind alles so Punkte, was natürlich den individuellen Eiweißbedarf dann nach oben treiben.
Das Sprechzimmer G1.3. Sie hören den Podcast aus dem Universitätsklinikum St. Pölten mit Oliver Lois-Kandl und Peter Redl-Link.
Wir haben zwei Gäste heute.
Okay.
Ja.
Mhm. Wie du siehst.
Genau, das ist beim Podcast jetzt schwer zu sagen, nicht, wie du siehst.
Ja, aber du siehst das ja.
Ne? Ja, ich sehe
ja, das ist schön, dass du da bist, Oliver. Mhm. Ja, wir haben heute zwei Gäste und ich freue mich total, nämlich vom Universitätsklinikum Neuenkirchen, Elisabeth Trettler-Arnold, MSc, Diätologin, und aus dem PBZ Kloster Neuburg, Thomas Haug, Bereichsleitung Küche, steht in der Signatur. Und bin schon gespannt, was wir heute erfahren, und wir haben ein total spannendes Thema, nämlich.
Ja, ich glaube, was ganz wesentlich ist, Peter, nicht? Wir haben in der Signatur, du hast das schon erwähnt, am Bereichsleiter Küche stehen, aber ich glaube, dass sozusagen also eine Nebenbeschäftigung von dem Bereichsleiter Küche Content Creator ist, und wir haben zuerst schon so ein Name-Dropping gemacht, welche Plattformen es gibt, und du hast traurig geschaut, weil womöglich hast du auch welche nicht erkannt, nicht?
Ja, das Einzige, was ich erkannt habe, ist Facebook, aber es gibt natürlich nur Insta und Thomas, was noch alles?
TikTok, LinkedIn und YouTube.
Und da bist du überall vertreten. Ja. Ja, und unter welchem Namen findet man den dort?
Thomas Haug.
Thomas Haug, ja. So einfach ist es.
Genau.
Sehr gut. Ja. Thema.
Thema ist heute wiederum Küche, Kochen, Diätologie, Diätkost, Dysphagiekost. Ja. Und jetzt habe ich eine Menge Begriffe genannt, die wir wahrscheinlich in der Folge aufklären werden.
Oder ja, bitte? Und wir könnten subsumieren unter dem Begriff Mangelernährung im Alter.
Genau.
Ja.
Der Peter fasst wie immer die Themen hervorragend zusammen, und ich begrüße unsere zwei Gäste nochmal offiziell. Vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank für die an sich weite Anreise, weil Neuenkirchen ist jetzt nicht gerade ums Eck von St. Pölten, beziehungsweise Kloster Neuburg, detto nicht. Und ich würde gleich beginnen mit dir, Thomas. Was macht denn ein Bereichsleiter Küche in einem Pflege- und Betreuungszentrum der Landesgesundheitsagentur?
Also einmal danke mal für die Einladung, dass ich heute bei euch dabei sein darf. So wie die Kollegen schon gesagt haben, Thomas Haug, ich habe ganz klassisch die Kochlehre absolviert, die dreijährige, habe dann 2010 in das Klinikum Heimburg gewechselt und durfte 2017 die Küche im BBZ Kloster Neuburg Küchenleitung übernehmen. Ja, wir haben 106 Bewohner täglich kulinarisch zu verpflegen, insgesamt 8 Mitarbeiter.
Also kein kleines Team, nicht? Wir haben ja vor kurzem einmal einen Podcast mit unserer Küchenleitung, mit der Frau Delewu gemacht, der auch relativ gut angekommen ist. Da ist das Team ein bisschen größer, allerdings glaube ich, ist sozusagen der Schwerpunkt bei dir eben der ältere Mensch, nicht? Weil in einem Pflege- und Betreuungszentrum, du sagst, dass ungefähr 100 Bewohnerinnen und Bewohner sind da zu versorgen. Was sind denn deine beruflichen Schwerpunkte jetzt in Bezug auf diese Verpflegung von Bewohnerinnen und Bewohnern?
Also Schwerpunkt, man hätte jetzt nicht sagen, wir haben uns spezialisiert auf den Bereich Dysphagiekost. Das ist ein ganz, finde ich, sehr spannendes Thema. Wie bin ich vielleicht dazu gekommen zur Erklärung? Wir haben bis vor 2 Jahren die Dysphagiekost in der Kostenform produziert und pochiert, und ich habe dann auf die Suche gemacht und habe recherchiert, weil am Ende des Tages war ich nicht wirklich zufrieden. Und ja, durch die Recherche bin ich mir drauf gekommen, dass es anders ausschauen kann oder dass es andere Wege gibt oder auf was eigentlich auch kommt bei dem Thema. Ja. Ob das jetzt einmal das Wissen überhaupt zum haben, dass es ein Klassifikationssystem zu dem Thema gibt, das ITSI zum Beispiel, das habe ich vorher nicht gewusst, ja, dass sie wichtig sind, dass kräftige Formen wieder am Teller sind, einfach um die Bewohner oder die Betroffenen wieder zu animieren, einfach zum Essen. Ja, das hat schon sehr viel dazu beigetragen für das Wohlbefinden der Bewohner bei uns. Ja.
Na, Peter ist ja leidenschaftlicher Koch und nicht wissend.
Stimmt, ja.
Ja, ja, also der weiß, was Buschieren und so weiter heißt, ja, und irgendwelche Kastenformen. Und du weißt wahrscheinlich auch, was Dysphagie ist, aber ich hätte gesagt, wir haben ja einen zweiten Gast, eine Diätologin, die uns wahrscheinlich ganz gut mit dem Begriff aushelfen kann und auch ein bisschen erklären kann, was ist denn Dysphagie aus Sicht einer Diätologin beziehungsweise aus Sicht der Diätküche und der Speisenversorgung.
Ja, meinen schönen guten Morgen auch von mir und herzlichen Dank, dass ich da sein darf heute in der Runde. Ja, Dysphagie, eine ganz große Thematik, gerade beim älteren Menschen, ja, gerade bei Menschen nach Insult, also nach Schlaganfall zum Beispiel, eine große Thematik, wo einfach der Schluckakt eingeschränkt ist, aufgrund von verschiedenen Vorgängen im Körper. Eine große Thematik ist eben da genau das Essen, ja, in erster Linie natürlich für den Patienten, aber auch für die Angehörigen, sehr oft sehr emotional behaftet, sage ich mal, ja. Die Angehörigen haben da wirklich Sorge, dass der Patient wieder essen kann, dass er essen kann. Sehr oft das Thema, wir können den Menschen, den Patienten ja nicht verhungern lassen. Sehr, sehr kräftig ausgedrückt, aber das ist oft so ein großer emotionaler Punkt für Patienten und Angehörige und natürlich auch für uns Therapeuten im medizinischen Bereich, im pflegerischen Bereich und natürlich auch ein Spezialpunkt eben für den Diätkoch. Ja, so eine Riesenherausforderung in dem Bereich, wirklich Nahrung, Essen, Speisen so zu bereiten, dass es auch in breiiger Form ein Genuss bleiben kann oder darf. Ja. Das ist für mich so der ganz, ganz wichtige Punkt, ja, weil es ja wirklich ein soziales Thema ist, ja, ein ganz ein wichtiges, wertvolles Thema, dass man Genuss am Essen auch mit der Diagnose erhalten kann.
Mhm. Also Dysphagie rund gemacht ist sozusagen die Schluckstörung und mit der Diätküche in Kombination mit der Diätologin wird sozusagen diese Schluckstörung für den Patienten, für die Patientin oder für den Bewohner, für die Bewohnerin sozusagen kompensiert und man hat dann eine spezielle Form der Ernährung. Aber bitte, du schaust da gerade unser Mitbringsel an, nämlich unseren Proteindrink und ich denke mir, dir liegt schon die nächste Frage auf den Lippen.
Ja, ich denke mir, die Elisabeth hat uns mitgebracht Protein, Water, Maracuja mit Eiweiß, 13 Vitaminen und 14 Mineralstoffen. Und sie hat uns hergestellt, Oliver. Und ja, das beim Thema Mangelernährung im Alter. Und das bringt mich zum nächsten Punkt. Also Dysphagie kann ein Grund für Mangelernährung sein. Das heißt, die Menschen tun sich schwer mit dem Schluckakt quasi. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass, glaube ich, Mangelernährung im Alter ja noch ein viel weiterer Begriff ist und die kommt auch vor bei Menschen, die gut schlucken können. Mhm. Aber im Alter verändert sich das Durstgefühl, es verändert sich das Geschmackerlebnis. Und das hast du schon gesagt, Thomas, es ist wichtig, dass man das schön ansprechend anrichtet und würzt. Genau. Ja. Welche Mangelernährungen gibt es im Alter und ab wann sprechen wir denn im Alter? Weil wir wissen ja, die Bevölkerung wird immer älter, 65 plus sind ungefähr 20% der Bevölkerung. Also das ist Thema. Ab wann spricht die Diätologin von einer Mangelernährung im Alter, was das Alter betrifft? Und dann noch, was für Mangelernährungen gibt es eigentlich?
Mhm. Vorweg muss man dazu sagen, dass eigentlich derzeit noch immer keine internationale Definition, eine zusammengefasste Definition gibt für Mangelernährung. Ist ein sehr breit gefächertes Thema. Grundsätzlich sprechen wir von Unter- oder Mangelernährung, wenn in erster Linie die grobe Einschätzung der Body Mass Index unter 18,5 bei Personen bis 65 Jahren sich ergibt. Im Alter, also ab 65, ändert sich da der Referenzwert, da sagt man wirklich schon Body Mass Index unter 20, ist so eine heikle Thematik. Was ist ein Nachpunkt? Also sag einmal, wir haben gerade in den Kliniken ein ganz tolles Frühwarnsystem implementiert seit Jahren. Das Ernährungsscreening, wo gezielt einmal der Patient bei der Aufnahme so einen Ernährungscheck durchläuft quasi von Pflege und von Arzt, wo genau der Body Mass Index begutachtet wird, ob es Einschränkungen in der Nahrungsaufnahme in den letzten Monaten gegeben hat, ob der Patient in den letzten 3 Monaten mehr als 5% des Gewichts abgenommen hat. Das ist ein großer Indikator, wo man wirklich sich anschaut, ist eine Grunderkrankung dabei? Ja, gibt es einen chronischen Stressfaktor zusätzlich? Gibt es da irgendeine Infektion etc.? So wird das einmal durchgescreent, durchgeleuchtet quasi, der Prozess. Und dann kommt es eben zur Diätologie. Und man muss sagen, natürlich mit steigender Lebenserwartung haben wir auch einen ganz hohen Anteil an alten Leuten und dementsprechend steigt da dann wieder das Erkrankungsrisiko beziehungsweise das Risiko für chronische Erkrankungen. Und da sind wir jetzt genau eigentlich in der großen Thematik, dass wenn wir von Mangelernährung im Alter sprechen, ja, oder von wirklicher Mangelernährung, dann spricht man wirklich von reduzierte Kalorienaufnahme, Gewichtsverlust in Kombination mit Erkrankung. Ja, dann redet man wirklich von Malnutrition oder Mangelernährung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und sehr oft ist es kombiniert mit entzündlichen Prozessen im Körper. Ja? Also man kann das dann wirklich auch gut im Laborbefund nachschauen. Ja? Also wir Diätologen schauen uns da wirklich dann die Befunde gezielt an. Man kann da wirklich gut erkennen, dass das Gesamteiweiß erniedrigt ist, dass das Albumin erniedrigt ist, dass wirklich entzündliche Prozesse, also das Interleukin zum Beispiel, so ein Marker, kann man da wirklich gut sehen und schauen, dass da eigentlich schon einiges passiert ist beim Patienten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, das Screening und auch dieser Laborbefund und weitere andere Punkte natürlich, weil es sehr oft so ist, dass Mangelernährung nicht direkt mit dem Auge erkannt werden kann, sage ich mal. Ja. Es ist ganz, ganz spannend, dass wir immer wieder auch Patienten haben, die was übergewichtig sind, adipös sind und mangelernährt sind, ja. Und da ist es auch für den Experten oder Fachmann sehr schwierig, das am ersten Blick zu erkennen. Also man braucht da wirklich verschiedene Tools, um gezielt dann therapieren zu können.
Das heißt, der BMI, kann ich mir den zu Hause errechnen? Kann ich das selbst?
Natürlich kann man das, ist aber nur ein sehr grober Richtwert, sage ich mal.
Genau, ja? Das heißt, ich kann vom BMI im Normalwert sein und trotzdem mangelernährt sein, weil ich mich zu einseitig, ganz leinhaft ausgedrückt, ernährt.
Genau. Mhm. Zu einseitig, zu wenig von Hauptnährstoffen. Es geht meistens bei der klassischen Malnutrition um die Unterversorgung von den Kalorien, aber auch vom Eiweiß in erster Linie. Ja. Und das Spannende ist eigentlich, wenn man sie wirklich mal so hernimmt, was passiert im Körper mit der Fremdeinwirkung Hunger, sage ich jetzt einmal. Ja. Also der Körper, wenn der jetzt einige Stunden quasi im Hungerzustand ist, ja, dann ist es so, dass der quasi wie auf Sparflamme stellt oder Notprogramm fährt, ja, und eigentlich in sehr kurzer Zeit seine Speicher im Körper, also vorwiegend in der Leber oder in der Muskulatur, haben wir Glykogen gespeichert. Und es ist ganz spannend, dass er das sehr schnell verbraucht und dann halt wirklich Substrate mobilisieren muss. Ja. Also er muss wirklich schauen, dass er die Vitalfunktionen, Atmung, Kreislauf aufrechterhält, ja, über einen längeren Zeitraum im Hungerzustand. Und da passiert es halt dann einfach so, dass der Körper in erster Linie auf die Muskelmasse zurückgreift. Ja. Also ich sage immer wieder zu den Patienten, sie müssen sich vorstellen, der Muskel ist wie eine Infusionsflasche. Also da wird wirklich alles mobilisiert, was möglich ist. Und der zweite wichtige Punkt, irrsinnig gut mobilisieren kann man Eiweiß aus der Darmmukosa. Ja, das heißt, es wird auch da irrsinnig gut Eiweiß mobilisiert im Notzustand. Und was wiederum eine Thematik dann in weiterer Folge ist, dass viele Patienten einfach schwer verdauliche Kost oder grundsätzlich Kost nicht so gut vertragen, weil dann die Darmmukosa quasi auch in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Nur eines der Punkte.
Das heißt, im Alter ist es, also nicht nur im Alter wahrscheinlich, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass ich an meinem Proteinhaushalt aufrechterhalte und genug Eiweiß zu mir nehme, weil, wie du gesagt hast, die Muskelmasse abbaut. Wenn die Muskelmasse abbaut, ist wieder die Sturzgefahr erhöht. Das sind alles Dinge, die man als alter Mensch nicht braucht, weil ja man anders fällt wie ein kleines Kind. Und man tut sie dann, also es kann sehr viel nach sich ziehen. Und wenn wir über Eiweiß reden, Oliver, du bist ein Sportler. Wir wissen ja, dass die Jugend und die Sportler, ist, wenn du in den Supermarkt gehst, überall steht schon drauf High Protein. Mhm. Ja. Wäre das eigentlich nicht was, was gerade für alte Menschen wichtig wäre, dass sie mehr zu diesen Produkten greifen? Und wie schaut es überhaupt beim Eiweißbedarf aus? Habe ich als junger Mensch einen höheren Eiweißbedarf? Wie verändert sich der im Leben?
Es ist grundsätzlich sehr individuell, natürlich je nach Lebenslage, wie du richtig erwähnt hast, ja. Im Alter, also mit zunehmendem Alter steigt natürlich der Proteinbedarf auch mit, ja. Es gilt natürlich, die Muskelmasse sehr lange zu erhalten, ja. Natürlich ist da jetzt nicht nur die Ernährungsentscheidung, sondern auch die Aktivität, ja, was dann eher in den physiotherapeutischen Bereich gehört oder einfach in die Sportmedizin, ja. Aber man kann grundsätzlich davon ausgehen, dass ein gesunder Mensch, ja, so circa 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweiß benötigt, ja, im Normalzustand. Das heißt, wenn ich jetzt ein Sportler bin, ja, wenn ich jetzt wirklich sehr viel Ausdauer mache, sehr viel Kraft mache, dann brauche ich natürlich mehr, ja. Und es ist wirklich so, dass im Alter, sagt man, man geht wirklich von einem Gramm schon mal aus, ja, steigend, ja, also wenn ich eine konsumierende Erkrankung habe, wo ich einfach weiß, ich habe einen erhöhten Bedarf, ja, zum Beispiel, wenn ich eine Thematik habe, Leberzirrhose, wo ich weiß, ich brauche einfach gutes und wichtiges Eiweiß, ja, wenn ich eine Wundheilungsstörung habe, ganz eine wichtige Thematik, ja, eine Wunde kann nur zusammenwachsen, wenn ich die Basis dafür liefere, quasi, ja, ich sage immer wieder, ich kann kein Haus mit Ziegelsteinen bauen, also ich brauche schon Mörtel dazu, sonst ist die Stabilität nicht gegeben, ja, also das sind alles so Punkte, was natürlich den individuellen Eiweißbedarf dann nach oben treiben, quasi, ja, und dementsprechend wird das eben gezielt auf den Patienten zugeschnitten, berechnet, und dann dementsprechend verkocht mit Supplementen, wenn man es eventuell braucht oder in erster Linie natürlich immer mit natürlichen Lebensmitteln. Ja, ich sage immer wieder, wir haben in der Ernährung so viele Lebensmittel, gute Nahrungsmittel, wo ich nicht unbedingt immer ein Zusatzprodukt benötige. Klassisches Hühnerei, Glas Milch etc.
Das, was jetzt die Elisabeth uns da erzählt, Thomas, ist für die nichts Fremdes wahrscheinlich. Gehst du, ist Kochen für alte Menschen anders? Also du, ich weiß, speziell deine Dysphagiekost, wo du Spezialist bist, aber dieser Eiweißbedarf zum Beispiel, ist das was, wo du besonders drauf schaust bei der Erstellung der Menüs?
Ja, vermehrt. Also bei der Dysphagiekost haben wir das so, wir setzen nichts zusätzlich zu, sondern das, was die Produkte an sich selber haben. Und weil die Kollegin schon gesagt hat, das ist ja individuell. Das wird nachher dann pro Bewohner vor der Pflege quasi dazugegeben oder zugesetzt, wenn man so sagen will. Ja.
Dieser Podcast wird unterstützt von der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur. Sie suchen einen wohnortnahen Job mit zahlreichen Benefits? Im Karrierecenter unter karriere.noe-lga.at finden Sie alle offenen Stellen der NÖ-Kliniken und Pflegezentren. Werden Sie Teil des Teams? Jetzt reinklicken, Job auswählen und bewerben unter karriere.noe-lga.at.
Jetzt sind wir schon bei der Schnittmenge zwischen Diätologin und Diätkoch. Bin ich da korrekt, dass du sozusagen auch die Bezeichnung Diätkoch führst, Thomas?
Genau.
Ja. Genau. Und an dieser Schnittmenge ist ja so nicht, dass die Diätologin quasi den theoretischen und praktischen Input liefert, den du dann in der Küche bei deiner Kost umsetzt. Mich würde jetzt interessieren, was ist denn das Spezielle an Patientinnen, die jetzt nicht schlucken können? Wie gehst du mit deren Ernährung um, beziehungsweise wie wird die so aufbereitet, dass diese Schluckstörung zu keinem Problem führt?
Also wenn wir Rezepte entwickeln oder wenn ich Rezepte entwickle, muss ich vielleicht einmal ein bisschen zurückgehen.
Ja, auch sehr gerne.
Ich arbeite mit einer Diätologin aus Karneuburg eng zusammen und die hilft mir auch bei der Zusammensetzung von den Rezepten und sagt, dann gib du da ein bisschen mehr ein oder probier das einmal. Also es ist grundsätzlich so, entsteht bei mir ein Rezept, dann teste ich das durch und probiere das. Und wie ich vorher schon erwähnt habe, durch das IDDSI, also das Klassifikationssystem, ist genau definiert, die einzelnen Stufen. Zum Beispiel der Gabeltest, das was ich auf meine Social-Media-Beiträge immer zeige und quasi bestimme nachher so die Stufe bzw. nach der Konsistenz, was die Speise hat, und passt es nachher dann ein bisschen mehr Flüssigkeit, weniger oder die Bindemittel halt auch. Wir haben uns dahingehend verständigt, dass wir eine Koststufe, das ist die Stufe 4, produzieren. Das schon fixfertig am Teller anrichten und das nachher nach dem Tagesbedarf an den Bewohner angepasst werden kann, ein bisschen mehr Flüssigkeit oder dann halt ein bisschen weniger. Ja. Und so arbeiten wir gut mit der Pflege zusammen.
Und das Risiko, nicht, der Dysphagie, weil jetzt könnte man ja sagen, naja, Schluckstörung, das hört sich jetzt nicht dramatisch an, ist kein großes Problem. Das Risiko der Dysphagie ist im Grunde das, die Aspiration, ja, oder sozusagen, dass man Nahrung oder Flüssigkeiten in die Lunge anstatt in die Speiseröhre oder in den Magen bekommt.
Genau, also wenn man sagt, der Ausdruck gefällt mir zwar nicht so, aber das beschreibt eine homogene Masse ohne Stückchen. Ja, und dann ist die Gefahr sehr gering, dass sich der Bewohner daran verschluckt.
Und was wären jetzt so Nahrungsmittel, wenn ich einen zu pflegenden Angehörigen habe oder wenn ich in einem BBZ oder in einer Krankenanstalt beschäftigt bin, was wären jetzt so Nahrungsmittel aus deiner Sicht, wo dieses Risiko besonders besteht oder vielleicht Elisabeth
bei Thomas? Bei Fleischspeisen. Es ist immer wieder eine Herausforderung, einmal das richtige Fleisch zu finden und das dann auch zum Verarbeiten. Es kommt dann nachher dann aufs Gerät an, auf den Kutter oder auf den Blixer, das ist der Emulgator, sagen wir so, dass da die richtige Konsistenz dann quasi in die Silikonform dressiert wird. Ja. Okay. Ohne Stückchen, wir haben dann extra Sieb, also wir verwenden noch eine Mehlsiebe. Vielleicht zu erklären, dass man weiß, ungefähr ein Haarsieb, dass man sich das vorstellen kann. Mhm. Und es wird nachher dann da durchdruckt und da kommen dann die kleinsten Stücke, werden aufgefangen und dann weiß ich, kann ich zu 100% sagen, da ist wirklich nichts drinnen, das passt für den Bewohner.
Mhm. Also so, es kommt auf die Konsistenz an, nicht?
Genau.
Das heißt also, wahrscheinlich wären auch Nahrungsmittel, die sehr, sehr trocken sind, sehr bröselig, oder Elisabeth? Wird ein Problem sein für Patientinnen mit Schluckstörungen?
Genau, also alles, was bröselig ist, alles, was fasrig ist, ja. Und alle Produkte, wo zwei Konsistenzen kombiniert sind. Das heißt zum Beispiel klassische Nudelsuppe, ja. Okay. Also wir haben einen flüssigen Part, wir haben die Nudeln drinnen. Ist ganz schwierig, einfach zu differenzieren. Die Flüssigkeit rinnt runter, die Nudeln bleiben teilweise hängen, ja. Und schon ist einfach der Hustenreflex quasi ausgelöst und die Gefahr einfach von einer Pneumonie dann gegeben. Durstverschlucken, ja. Genau, also das Nahrungsmittel dann weiter in die Lunge vordringen können.
Und das Geschäft des Diätkochs, der sich mit der Aufbereitung für Patienten mit Schluckstörungen beschäftigt, für die ist das auch Konsistenz oder erzeugst du da unterschiedliche Konsistenzen bei den verschiedenen, sagt man da dann Nahrungsmittel, wenn die in einer Silikonform dressiert werden oder ich habe ja selbst mit der Terminologie eigentlich ein Problem, nicht, weil man das, was man kennt, das, was wir auf diesen sozialen Plattformen, die du betreibst, gesehen haben, schaut ja das im Grunde aus wie Tortellini. Also der Peter hat mir ein Video gezeigt, nicht, du hast Tortellini mit ich glaube, einer
ja, und eine Händelbrust war dabei. Ne?
Eine Händelbrust, ja, war dabei.
Das schaut aus wie eine Händelbrust. Ne? Ja. Nur dann, wenn du die Gabel ansetzt, merkt man erst, dass das jetzt nicht das, also ja, anders ist.
Genau,
ja.
Also am Teller, also wenn man die Dysphagiekost sieht, sind immer, also IC4, ja, ist immer die gleiche Stufe am Teller.
Also das gesamte Teller hat eine Konsistenz.
Eine Konsistenzstufe, und das ist Stufe 4.
Genau.
Okay.
Mhm, mhm. Ja, und ich habe euch da vielleicht noch zur Ansicht, was du vorher eben gesagt hast, die Tortellini, ich habe euch ja die Silikonform
von Tortellini mitgebracht, das ist spannend.
Die werden auf unser Foto dann geben.
Mhm. Also das heißt, es wird sozusagen, oder stellen wir das zu einfach vor, es werden Tortellini gemixt und das wird dann da mit einem Spritzbeutel reingedrückt. So einfach
wird es nicht sein. Schon? Genau, kann man schon ungefähr sagen. Also okay. Der Weg stimmt schon fast. Also wir kochen Teigwaren. Man kann dann verschiedene Teigwaren kochen, auch Vollkornprodukte mittlerweile gar kein Problem. Zur Färbung werden nachher natürliche Lebensmittel genommen wie Erbsen. Ja, das wird dann gekuttert, vorgekuttert und dann mit Flüssigkeit und Ei versetzt und das nachher dann dressiert und pochiert und gefroren, gleich in der Silikonform drinnen.
Gefroren,
aha. Genau. Ist auch ein bisschen Silikonform bedingt, ja, und auch Konsistenz bedingt, weil ich am Bindungslimit so knapp bin, dass das gerade und gerade noch zusammenhält, weil ich verwende das nicht nur jetzt als warmes Gericht, ja, wie Tortellini mit Tomatensauce zum Beispiel, ja, oder mit Lachs, sondern auch als Salat. mit einer Hühnerbrust. Und da brauche ich halt wirklich die richtige und perfekte Konsistenz. Und der Weg bis dorthin, bis zur perfekten Konsistenz, ist sehr lange. Und bei der Tortellini bin ich schon fast verzweifelt. Das Rezept hat 3 Monate gedauert, bis das fertig war.
Okay, weil ich kann mich ja nur erinnern, nicht? Also früher, nicht die Breikost, Peter, du kennst das auch aus deinem stationären Alltag, nicht? Die Breikost war in der Regel, das war ein dreigeteiltes Teller, nicht? Und es waren dann 3 Farben drauf, orange, grün und so gelb.
Ich finde, da waren wir schon ziemlich weit, weil jetzt heißt es ja Eat the Rainbow, ja, und vor 25 Jahren haben wir schon einen dreiteiligen Rainbow da drauf. Ja. Ich will es gar nicht nennen, was man da, ja, es ist... Ja,
also Breikost war nicht sehr ansprechend. Dein USB, möchte ich jetzt einmal sagen, in der Diätküche ist ja sozusagen, dass eine ansprechende, fürs Auge ansprechende Speise dem Bewohner, der Bewohnerin präsentiert wird. Wie bist du auf so eine Idee gekommen und was ist überhaupt vielleicht aus eurer beider Sicht der Vorteil, wenn man statt einen dreiteiligen Teller mit Rot, Gelb, Grün Speisendesign quasi erzeugt.
Ich finde, das macht was mit dem Bewohner. Der Bewohner gefreut sich. Es schaut jetzt aus, wenn wir bei der Tortelloni bleiben, wieder wie Tortelloni. Ja, der Bewohner kann sich was vorstellen. Mhm. Ja. Und das ist für mich wieder ein Stück zurück zur Normalität für den Bewohner. Ja. Und wenn das Essen dann so schmeckt wie früher oder wenn das jetzt auch nur die Hühnerbrust ist, ja, freut sich der Bewohner. Und wenn sich der Bewohner gefreut, dann freue ich mich.
Okay.
Es ist eine Wertschätzung, oder? Mhm. Hätte ich gesagt, das ist schon super, das Auge isst mit.
Und was ich halt immer so ein bisschen auch mein Leitsatz, wir dürfen halt nie vergessen, dass wir ohne die Bewohner, ohne die ältere Generation nicht dort waren, wo wir heute stehen. Ja? Mhm. So wie du sagst, mit Wertschätzung und das dürfen wir einfach nie vergessen. Mhm. Und das ist auch der Anspruch hinter der Dysphagiekost.
Ja, das finde ich spannend. Jetzt vielleicht Elisabeth an dich gefragt, wie schätzt du das jetzt aus dieser diätologisch-wissenschaftlichen Sicht ein? Gibt es da Untersuchungen, dass jetzt die Sicht auf die Speise einen Unterschied macht für die Person, die es verzehrt?
Ja, also ich kann das nur von Thomas, möchte ich anknüpfen, zurückgeben. Ich sehe das sehr, sehr oft, wenn ich zum Patienten komme, einfach dieses wirkliche Leuchten in den Augen, diese Dankbarkeit, einfach wieder essen zu können, ja, weil es so ein großes Thema ist eigentlich, ja. Mhm. Und es ist wirklich, wirklich spannend, dass die Präsentation von den Lebensmitteln so entscheidend ist, ja. Und aber auch, wie präsentiere ich das, ja? Wie präsentiert es eben der Diätkoch? Wie präsentiert es die Pflege? Wie präsentiert es die Diätologin, ja? Wir reden ja vorab schon vorher mit den Patienten und Patientinnen, was da jetzt auf sie zukommt, ja? Wie wird das jetzt ausschauen, ja? Und das finde ich eben einfach so eine tolle Sache, dass es wirklich jeden, der was im Klinikum arbeitet, betrifft. Also es ist wirklich eine interprofessionelle Sache, ja, wo wir alle gefordert sind, ja. Und mein Leitspruch ist immer so, eigentlich seit der Ausbildung, seit über 18 Jahren, einzeln sind wir nur Worte, gemeinsam ein Gedicht. Und das finde ich gerade in dem Bereich einfach so ein ganz wichtiger Punkt, gell, dass jeder, also der Patient kommt ins Krankenhaus, es wird ein Screening gemacht, er wird durchleuchtet, durchsucht von der Pflege, vom Arzt, er kommt zur Diätologin, wir besprechen das, wir berechnen das, wir gehen weiter zum Diätkoch, ja, der setzt sein ganzes Herzblut da hinein, ja, dass der Patient das bekommt, was er sich ja vielleicht vorstellt, ja, wenn niemand stellt sich vor, diese 3 Farben am Teller und den klassischen Gatsch, sag ich jetzt mal, wie es früher war, ja, und auf einmal wird quasi diese Dysphagiekost wieder Erlebnis und wieder genutzt, ja. Und man darf nicht vergessen, ich glaube, gerade im Krankenhausbereich, im Krankenhaussetting ist es für viele Patienten, neben dem Fernseher, dass der funktioniert, ein Tagespunkt, die Ernährung, das Essen. Das ist das Highlight, das positive Highlight, ja. Die Leute sind krank, die haben chronische Erkrankungen, die haben sehr viele Untersuchungen, es ist unangenehm, es ist keine angenehme Situation. Und auf einmal kommen dann diese Tortellini mit Tomatensauce, ja, was das Tageshighlight ist. Und genau das macht es aber eigentlich aus. Und ich glaube, das ist auch das Ziel von uns allen, dass wir diesen Genuss und dieses Wohlbefinden so weit wie möglich erhalten.
Man ist ja fast sprachlos, ne? Einzeln sind wir nur Morte, ja. Gemeinsam ein Gedicht. Ja, ja. Wunderschön, Elisabeth. Und wie du schon richtig sagst, im Krankenhaus, ich sehe das auch so wie du, ja, im Krankenhaus wird sehr viel auf die Ernährung und auch in den Pflege- und Betreuungszentren sehr viel auf die Ernährung geschaut. Ja, jetzt wissen wir aber, dass ganz viele Menschen ja zu Hause betreut werden, dass sie die Angehörigen Sorgen machen. Und ich habe einmal geschaut, was findet man denn so im Internet, ja, weil vielleicht nicht die Patientinnen, aber oft haben Angehörigen den Zugang, also unter gesundheit.gv.at gibt es ganz viele Beiträge, nämlich zur Ernährung im Alter und zur Mangelernährung im Alter. Und unter anderem, weil du heute schon dieses Assessment angesprochen hast, dass man mal schaut, mit Body Mass Index und Gewichtsverlust. Also da findet sich auch weiterführende Information unter Anamnesebogen zur Bestimmung des Ernährungszustands von älteren Menschen. Also sollten Sie sich zu Hause Sorgen machen, dann kann man sich das einmal durchlesen, kann einmal überlegen, betrifft's meine Angehörigen? Und dann wäre wahrscheinlich der weitere Schritt, gibt's Diätologinnen auch freiberuflich?
Ja, es gibt sehr viele Diätologinnen freiberuflich. Da ist ein ganz guter Tipp, also unsere Berufshomepage, also www.diätologen.at. Da gibt es einen Diätologensucher, wo man wirklich die Postleitzahl eingeben kann und schauen kann, wer ist denn freiberuflich in meiner Nähe, wer bietet da was an, und da kann man sich wirklich von Experten dann einfach die dementsprechende Hilfe holen.
Super. Und was ich bei dir so schön finde, Thomas, ist, dass du sagst, du tüftelst aufs 3 Monate lang ein Rezept, ja, und dann stößt du das zur Verfügung im Sinne von, dass sie die Leute einmal ein Bild machen können von dem, wie das Endprodukt ausschauen kann. Also an alle Köchinnen da draußen, die sie Inspiration holen wollen, du stößt es zur Verfügung. Herzlichen Dank dafür.
Gerne.
Gibt es schon ein Kochbuch von dir eigentlich?
Nein, noch nicht. Ist in Planung, wahrscheinlich für 2026.
Mhm. Okay.
Ja, also es ist schon der langfristige Plan. Wegen Tüfteln, was ich vielleicht dann auch sagen kann, wir tüfteln nicht nur an Rezepten, ja, sondern auch an Silikonformen. Wir haben unsere eigene Silikonform entwickeln lassen, und das Croissant.
Ja, okay. Bist den Franzosen was voraus.
Genau. Ne? Weil ich wollte gerade fragen, nicht? Wir haben ja im Universitätsklinikum eine ganze Menge an ich nenne es jetzt einmal Neigungsgruppen, nicht? Und eine von unseren Neigungsgruppen ist sozusagen Filamentdruck und 3D-Druck. Also wir haben etliche 3D-Drucker im Haus. Druckt ihr solche Formen selber, oder ist quasi Filamentdruck jetzt in deiner Profession ein Thema?
Nein, noch nicht. Es ist halt schwierig, weil wir unterliegen halt dem Lebensmittelgesetz, ja, und die Silikonform muss gewisse Voraussetzungen erfüllen. Und es ist schwierig, wenn man sich sowas selber macht, das nachher dann zum Beweisen beziehungsweise die Erklärung abzugeben. Deswegen ist es bei sowas immer sicherer, wenn man sich das von einer Firma machen lässt, ja, weil da ist man wirklich auf der sicheren Seite, und es passiert nichts.
Ja. Jetzt trifft es den institutionellen Bereich oder jetzt eine öffentliche Einheit. Der Peter hat es zuerst angesprochen, es gibt eine ganze Menge an Menschen, die zu Hause gepflegt werden, die zum Teil von Angehörigen gepflegt werden oder von verschiedenen Organisationen, die das in der Regel sehr gut und mit hohem Engagement machen. Gibt es aus deiner Sicht die Möglichkeit, dass man deine Rezepte plus diese Form der Darreichung, dass man sowas zu Hause erzeugt als unter Anführungszeichen jetzt Laie in der Speisenversorgung?
Ja, die gibt's. Wir veröffentlichen dahingehend seit einem Monat circa von unserer Homepage, BBZ Kloster Neuburg, Rezepte für Angehörige.
Super.
Ja.
Machst du Kochkurse für Angehörige?
Nein, noch nicht.
Auch noch
aber sie sind schon ein bisschen in Planung. Ja. Also ja, den Gedanken habe ich schon gehabt, dass wir dann auch sowas machen. Ja.
Weil das wäre wahrscheinlich dann auch was, wo ich
in Kombination mit einer Diätologin, vielleicht gründen wir da jetzt das Startup.
Genau. Aber bezüglich Unterrichten, ja, mit der Diätologin, was ich vorher erwähnt habe, unterrichten wir seit heuer über unseren Bildungskatalog.
Aha, ja,
cool. Zum Thema Dysphagie.
Super. Das ist wirklich eine feine Geschichte. Jetzt, Thomas, um sozusagen nochmal das von ganz vorn anzufangen, ist alles denkbar? Kannst du jede Speise sozusagen, ich traue mich gar nicht sagen, simulieren? Ne? Es ist ja keine Simulation, weil die Speise ist ja nur in einer anderen Konsistenz genau. liegt die Fuhr, ne?
Ja, kann ich sagen, also ich mir da jetzt nichts einfallen, wo, wenn ich die Silikonform jetzt hätte, wo, was wir nicht zubereiten könnten. Ja. Okay. Also jetzt das Croissant oder die Tortelloni oder Salatblätter, mittlerweile ist alles möglich.
Okay, und es ist immer das ursprüngliche genau. Nahrungsmittel ist immer. Enthalten und ja. wird dann halt wahrscheinlich manchmal nur gepimpt mit Farben oder was Ähnlichem
Nein.
oder nicht?
Nein, also färben tue ich grundsätzlich mit Lebensmittelform gar nichts.
Okay.
Ja, beim Salat, wenn wir bei dem bleiben, wird ein ganz normaler Salat, wie man da kennt. Wir verwenden ein Grazer Blatt, gekuttert, mariniert und nachher dann Erbsen dazugeben, dass er ein bisschen grüner bleibt oder Petersilie, je nachdem.
Okay.
Das wird nachher dann erhitzt. Kann man sich vorstellen wie ein Kochsalat, weil den erhitzt man ja auch. Der wird halt bei uns nachher gebunden, in die Form angefüllt und dann gekühlt.
Okay. Was wir jetzt da immer wieder verwenden in Krankenanstalten vor allem, sind Präparate, die Speisen eindicken. Du kennst das wahrscheinlich, Elisabeth. Ist sowas dabei in deinen Speisen, Dinge, die ja. gelieren quasi?
Genau. Bindemittel verwende. Das Thema Bindemittel zu finden, ist richtige, war auch sehr spannend, weil jedes Bindemittel erzeugt, finde ich, ein anderes Mundgefühl.
Okay.
Ja, und es ist wirklich recht spannend. Im Sommer zum Beispiel kann ich Gelatinblätter gar nicht nehmen, weil wir wissen, in der Küche 35 Grad plus das rinnt am Teller auseinander. Also das habe ich sehr lange getüftelt, bis ich da an das richtige Bindemittel gefunden habe. Ja, und das ist so eine Mischung. Es muss auch gefrierstabil sein. Und ja, es war eine große Herausforderung.
Mhm. Und von der Herstellung her ist dann so, ich bin ganz fasziniert, ja, Peter, weil für mich ist ja Kochen schon wahnsinnig faszinierend. Also wer Lust hat, auch unbedingt den Podcast mit der Frau Delibuk anhören, die dann erzählt, wie viel Fleischknödel man eine Maschine braucht oder was Ähnliches. Du gehst also jetzt her, nicht? Und nimmst davor, heute mache ich Lachs mit Nudeln. Auf das hätte ich heute übrigens Appetit, wenn mich wer hört.
Das haben wir erst gehabt, frühe Wochen. Der hat jetzt ein Video gepostet über das. Das ist ein kurzes Thema.
Schau. Lachs mit Nudeln. Wie gehen wir das an? Wie gehe ich jetzt für meinen zu pflegenden Angehörigen vor, wenn ich heute einmal sonntags Lachs mit Nudeln mache? Was tue ich und was brauche ich konkret?
Okay. Also zuerst, werden einmal die Tortelloni hergestellt. Also da werden ganz klassische Teigwaren, Spirouen, Bandnudeln, egal was, gekocht. Nachher dann eingefärbt oder auch nicht, je nachdem, wie man will. Mit Eier und Flüssigkeit versetzt, in die Form dressiert, pochiert und gefroren.
Dann haben die Formen werden wir übrigens in den Shownotes veröffentlichen. Oder die Formen.
Gerne. Mhm. Dann haben wir mal die Teigwaren hergestellt und den Lachs. Da nehmen wir einen geräucherten Lachs. Der wird nachher dann gekuttert, wieder mit Flüssigkeit versetzt, gebunden und nachher dann in einer Fischform zum Beispiel gefüllt und das gekühlt.
Mhm.
Und dann habe ich schon zwei Sachen. Und die Soße, ganz klassisch, wie man es sonst auch macht, nur wird dann die Soße noch gemixt und durch ein feines Sieb passiert und alles dann am Teller angerichtet und erhitzt.
Erhitzt war das Thema.
Also das hört sich direkt einfach an. Nicht?
Also wenn ich nur im Ansatz was kochen könnte, kennt ihr das vielleicht auch.
Ganz, ganz einfach hergestellt.
Ja. Und beim Salat ist dasselbe, nur dass du halt den Salat quasi dann nicht erhitzt, nehme ich
genau.
an. Nicht?
Genau, richtig. Und der wird dann nicht gefroren, sondern der wird über die Nacht also dann quasi gekühlt und deschilliert dann, bindet dann ab und nächsten Tag kann ich dann super anrichten. Es ist jetzt nicht nur der Blattsalat, es ist genauso der Gurkensalat oder der Paradeisersalat. Mittlerweile funktioniert alles schon.
Okay. Thomas, wenn du einverstanden bist, würden wir auch deine Links zu deinen Social-Media-Plattformen, den
Gerne.
Diversen, ja, mit veröffentlichen. Sie werden dann wahrscheinlich nach unten scrollen müssen. Ich glaube, das sind ziemlich viele. wenn wir schon über Internet und Links und solche Sachen reden, ich hätte jetzt gern noch gewusst, Elisabeth, ich habe schon von gesundheit.gv.at gesprochen.
Hast und du bei Tipps? Ernährungspyramide, ne? Die haben wir ja von unserem Diätologie-Podcast.
Ja, aber genommen. Die Ernährungspyramide, Oliver, jetzt essen wir den Rainbow.
Ja. Ach so.
Ja.
Okay.
Aber vielleicht willst du noch kurz zur Ernährungspyramide Stellung nehmen, Elisabeth. Aber hast du Tipps für Angehörige zu Hause? Also ich denke mir, den Thomas, seine Videos sind eine super Infoquelle. Auf die freue ich mich schon. Es ist, glaube ich, leichter zu sehen, als zu erklären, wie man kocht. Ja. Was hast du noch für Empfehlungen?
Meine Grundempfehlung ist einfach, dass Patienten und Patientinnen wirklich den direkten Kontakt im Rahmen des Klinikaufenthaltes zur Diätologin suchen, weil es einfach sehr individuell dann für den Patienten zusammengestellt sein sollte, die Therapie. Ja. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit Plattformen, mit Internetinfos. Ja. Und gerade in der Thematik ist es sehr speziell und sehr individuell. Deshalb würde ich ja den Weg direkt da in dem Expertenbereich suchen, ja. Es gibt sehr viele Unterlagen auch von uns, ja. Es gibt Broschüren in der ganzen LGA, in jedem Klinikum, ja. Und es gibt wirklich überall Diätologinnen, die was gezielt an das Therapiekonzept erstellen, ja. Und natürlich allgemeine Informationen zur Ernährungspyramide und Co. Ist eine ganz gute Seite eben vom Bundesministerium, was eben die Kollegin Sommerauer schon erwähnt hat letztens. Und wie gesagt, auch auf unserer Verbands-Homepage der Diätologen gibt es da ganz gute Info. Und eben im niedergelassenen Bereich, wenn ich die Thematik habe, wenn ich eine Problematik habe, selbst oder mit Angehörigen, dann würde ich da wirklich gezielt eine Diätologin suchen und dass man da einfach ein umfassendes Konzept einfach für den jeweils Angehörigen oder den Patienten Betroffenen hat.
Also man kann es nicht über einen Kamm scheren, sondern man braucht immer die individuelle Beratung.
Jeder Mensch ist ein Individuum.
Ja. Super, dass das so gesehen wird. Oliver, was machst du immer am Schluss?
Ich mache am Schluss immer also eine Anforderung an unsere Gäste, und zwar schaue dann immer, dass die einen Appell ans Publikum, an unsere Hörer und Hörerinnen weitergeben. Also was wäre so eure Take-Home-Message? Vielleicht beginnst du, Ladies First, Elisabeth, mit einem Appell. In dem Fall, manchmal hat man auch als Frau einen Nachteil.
Nicht? Ja, zuerst hast du mit Thomas begonnen, in dem Podcast. Genau. Insofern ist das jetzt gut, ja.
Ja, was ist die Take-Home-Message? Es gibt so viele Dinge zu sagen.
Ja, ich finde das mit den vielen Worten, und wir sind ein Gedicht. Ich habe zwar schon wieder vergessen, das finde ich schon gut.
Ja, ich glaube, das wäre jetzt mein Appell. Also ich sehe das nämlich, egal ob es, also wer betroffen ist, Thema Mangelernährung ist, wie gesagt, immer für mich eine interprofessionelle Sache, wo vom Patienten über Angehörige, alle Therapeuten, was arbeiten, einfach involviert sein sollen, einfach zum Wohle des Patienten. Und mein Abschluss ist trotzdem noch einmal: einzeln sind wir nur Worte, gemeinsam sind wir ein Gedicht. Dann schaffen wir wirklich die bedarfsdeckende Versorgung für jeden Einzelnen.
Wunderbar. Thomas, was wäre jetzt dein Appell als Diätkoch und als Content Creator und Influencer, nicht? Also ich glaube, dass der Thomas auch unser erster Influencer ist, oder Peter?
Ja, es ist ein Wahnsinn. Also ich.
Die ersten Schritte bei der Dysphagie kosten sicher schon gemacht worden, aber es gehört noch sehr viel weiterentwickelt, und deswegen probieren und einfach trauen und einfach machen.
Ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, dass ihr den langen Weg aus Neunkirchen bzw. Klosterneuburg gewagt habt, da ins nebelige St. Pölten. Und ich hoffe, wir haben noch weitere Gelegenheiten, dass wir über Dysphagie, über Ernährung im Alter und diverse andere Themen, die Ernährung betreffen, sprechen können.
Ja, ich möchte mich auch bedanken, dass ihr da wart. Wirklich super. Ihr habt gesagt, wir schauen jetzt nur bei der Helga Delivuk in der Küche vorbei.
Ja. Genau.